Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich begrüße Sie herzlich zur 8. Vorlesung von Computing und Commoning für den 11. Juni 2021. Wie angekündigt, werde ich in dieser Vorlesung die in der 7. Vorlesung angefangene Darlegung konkreter Commoning-Projekte, die alle auf jeweils unterschiedlicher Weise mit Computing verschränkt sind, fortspinnen und gleichzeitig auf nicht direkt digitale Bereiche ausweiten. Während es in der letzten Vorlesung um die Plattform Wikipedia oder das Feld der gemeinschaftlich organisierten Wi-Fi-Netzwerke wie Freifunk ging, wird es in dieser Vorlesung ausgehend von urbanen, kommunistisch organisierten Wohngenossenschaften über genossenschaftliche Lieferdienste oder floss-basierte Bürgerbeteiligungsplattformen um weitere Beispiele für kommunistische Kooperativitäten gehen. Wie bereits in der 6. Vorlesung kurz dargelegt, wurde 2007 die Neustadt-Schweiz-Bewegung, die das bewusste Zusammenleben und Commoning in urbanen Wohnquartieren auf Genossenschaftsbasis mit bis zu 500 Bewohnerinnen anstrebt, gegründet. Idealerweise sollen sich die Bewohnerinnen dieses Wohnquartiers so gut wie möglich autark versorgen können. Als erster Schritt dazu soll hier mit solidarischen Landwirtschaftsgenossenschaften aus der Umgebung zusammengearbeitet werden, beziehungsweise die Bewohnerinnen und Genossinnen sollen sich beteiligen. Entscheidungen, die die Genossenschaft betreffen und Änderungen am Regelsystem werden in kleineren Untergruppen besprochen, die dann wiederum, wenn nötig, auf einer höheren Ebene zusammengeführt werden. Wie bereits erwähnt, wohnte der Begründer der Neustadt-Schweiz-Bewegung, Hans Widmer, Ende der 1970er Jahre in New York und war Teil des Midnight Notes Collective und wurde zurück in der Schweiz, vor allem durch die Utopie Bolo Bolo, erschienen 1983, bekannt. Das kleine Büchlein wurde vor allem in der deutschsprachigen Hausbesetzerinnen- und Anarchistinnen-Szene gelesen. Das Konzept des Bolos, das Stadtquartier mit ca. 500 Einwohnerinnen, das sich mit anderen Bolos zu größeren Einheiten zusammenfügt, hat viele Gemeinsamkeiten mit ähnlichen anarcho-syndikalischen Ansätzen und wurde zusammen mit anderen Diskursen der 1970er Jahre etwa zum wachsenden globalen Energieverbrauch und des Kapitalismus als Energieschleudermaschine in das Konzept von Neustadt Schweiz aufgenommen. Diskursanalytisch betrachtet bildet dieses Midnight Notes Collective einen einschlägigen Knoten im Diskursnetzwerk des Commonings mit Verbindungen etwa zu Silvia Federici oder George Cafensis, deren Arbeiten beide auch später vor allem in der englischsprachigen Commoning-Literatur aufgegriffen werden. Die Gruppierungen, die versuchen, die Neustadt-Schweiz-Idee pragmatisch in die Wirklichkeit umzusetzen, sind bisher rar geblieben. So gibt es aktuell nur eine Handvoll Wohngenossenschaften, die zumal kaum 500 Mitglieder verzeichnen, sondern eher maximal 200. Ich kenne zwei davon, eine in Bern und eine in Basel. Ähnliche Projekte gibt es im deutschsprachigen Raum und europaweit sicherlich einige hundert. So beschrieb die österreichische Journalistin Barbara Notegger in ihrem 2017 erschienenen Roman »Sieben Stockdorf«, wie sie zum Wohnprojekt Wien kam, eine Wohngenossenschaft mit ca. 100 Bewohnerinnen im Besitz des Vereins für nachhaltiges Leben. Der Roman ist als Einführung in die Lebenswelt des alternativen Wohnens zu empfehlen. Erfolgreiche Experimente des antikapitalistischen, nachhaltigen, gemeinschaftlich solidarischen Wohnens sind zwar je unterschiedlich, doch haben sie einige Gemeinsamkeiten. Etwa die Idee der Verdichtung und Vermehrung von Gemeinschaftsräumen oder das Konzept der Mehrgenerationen-Nachbarschaft. Um die Wohn- und Betriebskosten niedrig zu halten, werden Arbeitsvorgänge wie die Reinigung von Gemeinschaftsküchen, die Lebensmittelversorgung und die Kinderbetreuung gerecht, fair und geteilt. Im zuletzt erwähnten Wohnprojekt Wien etwa sollen pro Haushalt 11 Stunden pro Monat für das kollektive Zusammenleben beigetragen werden. Die meisten Wohngenossenschaften achten stark auf die Diversität der Einwohnerinnen, etwa Alter, Herkunft, Einkommen, und die meisten betrachten sich als offene Gemeinschaft. Genau dieser Punkt wird vermutlich der schwierigste sein, denn Offenheit muss künstlich, normativ und regulatorisch gesichert werden. Sie ahnen vermutlich bereits, dass genau dies meines Erachtens auch die Aufgabe einer digitalen, aber kommunistischen Kooperativität sein muss, die das urbane Zusammenleben und Commoning unterstützen und strukturieren könnte. Neben den bereits genannten Formaten wie erstens Wissensaustausch über Wikipedia-ähnliche Wissensdatenbanken, die die zahlreichen Erkenntnisse, die beim alternativen Wohnen gesammelt werden, anderen offen und frei zugänglich verfügbar machen könnte, oder die zweitens auf medialen Infrastrukturen wie das freie Wi-Fi-Netzwerk Freifunk basieren könnte, könnten sich solche urbanen Wohnprojekte, Genossenschaften oder Stadtgemeinschaften drittens auch den Bereich der Logistik, das heißt den Transport Gemeinschaft verwalteter Güter wie Lebens- und Nahrungsmittel oder aber auch der interne Austausch von Gegenständen und Werkzeugen aneignen, um sich an bereits existierenden alternativen Lieferdienstprojekten wie CoopCycle orientieren. CoopCycle ist eine europaweite Föderation von Fahrradliefergenossenschaften, etwa auch Cora, die in Berlin seit dem Frühjahr 2020 mit derzeit ca. 50 Restaurants und Food-Anbieterinnen zusammenarbeitet. Ein wichtiger Bestandteil von CoopCycle ist ihr Software-System, das einerseits für die Organisation der Fahrerinnen dient und andererseits das Angebot für die bestellenden Kundinnen organisiert und für die Website verfügbar macht. Hinzu kommt eine Schnittstelle, die den Zugriff von außen erlaubt. Das Softwarepaket hat die bereits in der letzten Vorlesung erwähnte Copyleft-Lizenz. Sie bildet den rechtlichen Rahmen und Schutz, dass Unternehmen, die das Softwaresystem von CoopCycle benutzen, eine Genossenschaft bilden müssen. Das komputatorische Kernstück nun der Software ist das Ausrechnen der kürzesten Route zwischen Abholort und Lieferort, das selbstverständlich nicht auf Google Maps basiert, sondern als Karte dient, OpenStreetMaps. Für das sogenannte Geocoding kommt OpenCageData zum Einsatz und für die eigentliche Komputation der kürzesten Route wird das System Open Source Route Machine, kurz OSRM, benutzt, das vor etwa 10 Jahren von Dennis Luxen und Christian Vetter aus dem Umkreis des Instituts für Theoretische Informatik des Karlsruher Institut für Technologie entwickelt wurde. Ihr sehr effizienter Algorithmus basiert auf einer Weiterentwicklung des berühmten Dijkstra-Algorithmus, der bereits in den 1950er Jahren von Edsger Dijkstra im Rahmen der Graphentheorie als Algorithmus formuliert wurde. Für die Anwendung im Kontext eines Fahrradlieferdienstes ist vor allem die Effizienz eines Algorithmus in Bezug auf Prozessor- und Speicherauslastung wichtig. Der Algorithmus muss ressourcenschonend operieren. Effiziente Algorithmen bilden so verstanden auch für kommunistische Kooperativitäten die Basis. Letztendlich wird auch hier wie bei profitorientierten Unternehmen gespart, jedoch nicht um Gewinne zu generieren, sondern um Dinge zu ermöglichen und zu vergünstigen. Der vierte Bereich, der mir hier wichtig erscheint, ist das Organisieren der Beteiligungsprozesse und der Entscheidungsfindung. Hier habe ich erst kürzlich einerseits das katalonische Decidim und andererseits das spanische Consul kennengelernt, die beide ähnlich operieren, wobei letztere wohl noch stärker von der UNESCO und der EU unterstützt wird. Hier müssen die Unterschiede vertieft werden, was ich jetzt noch nicht leisten kann und mich erst einmal hier oberflächlich herantasten möchte. Consul ist laut Selbstbeschreibung ein Anwendungssystem, ich zitiere, das alle Arten von partizipativen Prozessen unterstützt, Bürgervorschläge, Debatten, Bürgerhaushalte, kollaborative Gesetzesverfahren, Interviews, Umfragen, Abstimmungen etc. Darüber hinaus ist ein weiterer Vorteil von Consul, dass es einfach an die Bedürfnisse jeder einzelnen Institution angepasst werden kann. Ende Zitat. Decidim ist codemäßig betrachtet ein Fork, also eine Abspaltung von Consul, das 2015 initiiert und präsentiert wurde, während Decidim deswegen auch erst 2016 erschien. Auf Anhieb und auf der Diskursebene scheint Decidim akademischer und enger auch mit der Thematik der Vorlesung verbunden zu sein. In einem White Paper wird Decidim als Webanwendung, die es jedem ermöglicht, eine Website zu erstellen und zu konfigurieren, die in Form eines politischen Netzwerks für demokratische Bürgerbeteiligung benutzt werden kann, beschrieben. Die Plattform ermöglicht es jeder Organisation, also Stadtverwaltung, Verein, Universität, NGO, Nachbarschaft oder Genossenschaft, Massenprozesse für strategische Planung, Bürgerhaushalte, öffentliche Konsultationen, kollaboratives Design für Regeln, Protokolle, Vorschriften, städtische Räume und Wahlprozesse usw. so zu schaffen. Einschlägig scheint mir Ihr Gesellschaftsvertrag zu sein, der nicht nur die Lizenzen betont, sondern auch Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Integrität, Chancengleichheit, demokratische Qualität, Inklusivität und Datenschutz sicherstellt. Die Plattform muss etwa die demokratische Qualität, die Nichtdiskriminierung und die Chancengleichheit für alle Teilnehmerinnen und Vorschläge garantieren, einschließlich objektiver Indikatoren. DCDIM wird vor allem in Barcelona benutzt und im Dezember 2018 waren 30.000 Teilnehmerinnen registriert. Die Genossinnen definieren das Projekt als ein, ich zitiere, technopolitisches Projekt, in dem rechtliche, politische, institutionelle, praktische, soziale, pädagogische, kommunikative, ökonomische und epistemische Codes miteinander verschmelzen. Ende Zitat. Nach einem oberflächlichen Ausloten des Projekts würde ich DCDIM vor allem als gemeinschaftlich-solidarische Organisationsplattform beschreiben, die eine Art gut durchdachte Kombination aus Office, Kalender, Forum, Änderungsaufzeichner, Umfragesteller, soziales Netzwerk etc. bildet, die dies alles auf einer offen, frei zugänglichen und veränderbaren Plattform zusammenführt. Ein genauerer Blick in die eingebauten Mechanismen und Algorithmen wäre dank seiner GNU General Public Lizenz möglich und sicherlich auch lohnenswert. Sowohl DCDIM als auch Consul scheinen mir aktuell eher auf der Makroebene einer kommunistischen Kooperativität zu operieren und es wäre sicherlich noch wichtig, einige Protokolle und Verfahren auf der Mesoebene, die etwa neue Wege der Entscheidungsfindung und der Wahl, zum Beispiel im Feld des sogenannten partizipatorischen Budgetierens, eröffnen und die damit auch herkömmliche Wahlverfahren erweitern, zu untersuchen. Die bereits erwähnte Gruppe, die das ununterbrochene Commoning praktizieren wollen, plane nun einen ersten Schritt mit dem Unterprojekt ISMIT-App. Die Idee wird folgendermaßen beworben. Ich zitiere, stell dir vor, du kannst in einer neuen kostenlosen App eintragen, dass du an deinen Bürotagen jeweils ein gutes Essen haben möchtest, gekocht von Freiwilligen aus der Nachbarschaft. Im Hintergrund zerlegt die App deinen Wunsch in verschiedene Tätigkeitsschritte und zeigt die nötigen Arbeiten, Transporte, Zutaten etc. wiederum in der App an. Leute, die die App ebenfalls benutzen, können sich nun für diese und andere Tätigkeiten einschreiben und gemeinsam dazu beitragen, dass die Nachbarschaft füreinander kocht. Je mehr Leute mitmachen, desto schneller wird dein Wunsch nach einem nachbarschaftlichen Essen an deinen Bürotagen erfüllt. Ende Zitat. Wir erinnern uns, dass es hier um den zerlegenden pragmatischen und logistischen Blick geht, der mir hier wichtig erscheint, der auch einen Blick auf die mannigfaltigen Commons, also die Rohstoffe, die Arbeit, die Energie etc., die geteilt und organisiert werden müssten, richtet. In dieser achten Vorlesung von Computing und Commoning habe ich versucht, ausgehend von genossenschaftlich-solidarischen Wohnen in Nachbarschaften einige Bereiche zu beschreiben, worin die algorithmisch-digitale Kooperativität des Commonings gefördert werden könnten. Das waren noch von der siebten Vorlesung übernommen erstens die Wissensproduktion und zweitens basale digitale Infrastrukturen, wie der Breitbandzugang, dann drittens in dieser Vorlesung besprochen der Bereich der Logistik, Kartografie und Routenberechnung für Lieferungen und Transporte und schließlich offene Plattformen, die die Entscheidungsfindung und Organisation von Partizipation allgemein unterstützen. Hier könnte der Bereich der Wahltheorie, die sicherlich mit der Spieltheorie oder der Auktionstheorie etc. verwandt sind, einschlägig werden, den ich mir aber noch erst erarbeiten müsste. Abschließend möchte ich zwei Kapitel aus dem Handbuch für Peer Production beschreiben. Erstens das Kapitel Peer Production and Social Change, das der Kommunikationswissenschaftler Mathieu O'Neill und der Soziologe Sebastian Brocka verfasst haben, worin sie das Feld der Peer Production kritisch analysiert haben und einige mögliche Gründe für das Scheitern von Commoning und die Produktion von Gleichen für Gleiche aufzählen. Und zweitens das Kapitel Peer Production and State Theory, die Staatswissenschaftler Alex Patsaitis und Wolfgang Drexler verfasst haben. Zuerst also zu den Schwachpunkten. Die egalitär-solidarischen Strukturen und Arbeitsweisen der Peer Production könnten, wenn nicht vorsichtig ausgestaltet, geplant und durchgeführt, schnell in oligarchische und meritokratische Verhältnisse münden. Und wenn zu viel Anonymität herrscht, würde dies die Infiltrierung etwa durch rechtskonservative Tendenzen begünstigen. Darüber hinaus sind Commoning-Projekte oft kleine Enklaven, die keinen gesamtgesellschaftlichen Wandel bewirken, aber gleichzeitig, wenn erfolgreich, gleich wieder aufgekauft werden. Hier wird nicht der Quellcode aufgekauft, was ja durch die Lizenzen verhindert wird, aber die Peer-Produzentinnen können natürlich mit Lohn gekauft werden, denn oft haben diese jahrelang unbezahlt freiwillig produziert. Hier könnte das andere Kapitel herangezogen werden, das für den Staat als Partner und eine Symbiose zwischen Staat und Zivilgesellschaft argumentiert, denn ohne den Staat als Partner, der etwa die Freiwilligenarbeit fördert oder unterstützt, könnte Commoning nie gesamtgesellschaftlich wirksam werden. Deshalb plädieren Patsaitis und Drexler für eine offene Genossenschaft, Open Cooperativism, die auch wie bereits mehrmals erwähnt über entsprechend angepasste Lizenzmodelle verfügen. Die Frage, welche ökonomischen Prinzipien der freie Markt oder die Firma und so weiter gewählt werden, sind nicht ökonomisch zu lösen, sondern nur politisch. Gleichzeitig darf der Staat nicht mehr alleine der herrschenden, dominanten Klasse, die Neuerungen unterdrücken und das eigene Überleben sichern möchte, dienen, sondern muss natürlich der Gesamtbevölkerung dienen und dabei sei die offene Genossenschaft ein wichtiges Prinzip. Um dies nun deutlicher darstellen zu können, werde ich in der nächsten Vorlesung versuchen, einen größeren historischen Bogen zu spannen und anzudeuten, wie sich Gemeinschaften etwa durch die Industrialisierung veränderten und wie dabei erstmals die Genossenschaft und andere Konzepte erprobt wurden. Grob wird es also um die Zeit zwischen 1820 und 2020 gehen. Vielen Dank fürs Zuhören.